Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Ich möchte euch begrüßen zum heutigen Gottesdienst. Unter das Wort dürfen wir uns heute wieder stellen. Unter sein Wort. Und wir dürfen da wissen, dass uns sein Geist zur Hilfe kommt, damit wir auch das Wort verstehen können. Und dafür möchten wir auch gerade in meinem ersten Lied ihm auch danken und singen jetzt miteinander das Lied 240. Singt mit mir ein Halleluja. Ich habe eingangs gelesen, 1. Korinther 2, die Verse 12 und 13. Ich lese es nochmal, 1. Korinther 2, 12 und 13. Da geht es um die Weisheit von Gott, die nicht Weisheit ist von der Welt. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Und dann lese ich weiter, Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Man wisst der Herr. Ja, wir haben das Wort Gottes und wir wissen, das Wort Gottes ist mehr als bloß ein bisschen Druckerschwärze auf Papier, sondern es hat wirklich eine Fülle, die man wirklich nur als geistlicher Mensch kann erfassen. Ich habe hier eine Episode gefunden aus dem Leben vom Pfarrer Wilhelm Busch, das einfach auch verdeutlicht, was Kraft vom Wort, was für eine Kraft ausgeht vom Wort, wenn man das Wort liest und wenn man sich dem auch hingibt. Dann möchte ich vorlesen, kurze Begebenheit. Ha, 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 lachte der Mann und wischte sich den Schnurrbart. Lieber Herr Pfarrer, lassen Sie mich mit Ihrem Christentum in Ruhe. Der eine sagt so und der andere so, und am Ende weiß man gar nicht mehr, was man glauben soll. Und so habe ich mir meinen eigenen Glauben zurechtgemacht. Mein Glaubensbekenntnis heißt, 2 Pfund Rindfleisch gibt eine gute Suppe. Ich verabschiedete mich. Es gab mir einen Stich durchs Herz, wenn man als Pfarrer bei einem Hausbesuch auf so oberflächliche und doch entschlossene Abwehr trifft. Hier schien jedes weitere Gespräch überflüssig. Darum ging ich. Wer beschreibt mein grenzenloses Erstaunen, als ich ein Vierteljahr später diesen Mann an einem Platz wieder traf, an dem ich ihn am wenigsten vermutet hätte. In einem kleinen Saal hielt ich jede Woche eine Bibelstunde. Und da saß er eines Abends in der vordersten Reihe und nickte mir freundlich zu. Nach der Bibelstunde kam er auf mich zu und sagte, Herr Pastor, ich habe eine Bitte. Wenn ich kann, will ich sie Ihnen gerne erfüllen. Worin besteht sie? Ich habe eine Schwägerin, die ist in irgendeiner Sekte und nun hat sie ganz kindliche Auffassung von der Bibel. Dauernd verfolgt sie mich mit ihren Bibelsprüchen. Leider kann ich ihr gar nichts entgegnen, weil ich die Bibel gar nicht kenne. Das ist ja schließlich auch ein schweres Buch. Weil ich aber meine Schwägerin jetzt einmal richtig widerlegen will, möchte ich Sie bitten, bringen Sie mir bei, die Bibel zu lesen. Ich lachte. Kennen Sie das Alphabet? Aber gewiss. Da zog ich mein Taschentestament heraus, gab es ihm und sagte, das will ich Ihnen schenken, wenn Sie mir versprechen, dass Sie es ganz durchlesen. Er versprach es, nahm das Neue Testament und ging davon. Ein Vierteljahr lang hörte ich nichts mehr von ihm. Eines Tages erschien er wieder bei mir. Nun fragte ich ihn, wie ist es Ihnen ergangen mit der Bibel? Er wurde sehr ernst. Langsam und nachdenklich erklärte er mir, ganz eigentümlich ist es mir ergangen. Ich fing an zu lesen und da war vieles, was ich nicht verstand. Weil ich aber versprochen hatte, das ganze Buch durchzulesen, machte ich weiter. Dann fand ich vieles, was mich schrecklich ärgerte. Es war, als wenn mich da einer sticheln wollte. Am liebsten hätte ich das Buch an die Wand geworfen. Aber weil ich es versprochen hatte, las ich weiter. Und dann fand ich vieles, was mich langweilte. Aber ich las weiter. Und sehr vieles, ja, da muss ich offen sagen, fand ich, was mich getröstet hat, wie mich noch nie etwas getröstet hat. Und als ich das Buch fertig gelesen hatte, da musste ich zu mir sagen, wenn das wahr ist, was in diesem Buch steht, und es ist wahr, dann bist du ein verlorener Mann, wenn du weiterlebst, ohne Gott, wie bisher. Und dann gab es in meinem Herzen einen heißen Kampf, bis ich diesem Buch Recht gab. Nun soll es die Grundlage meines Lebens werden. Ja, es sind seitdem viele Jahre vergangen. Der Mann hat sich bewährt als ein treuer Jünger des Herrn Jesus, den er in der Bibel gefunden hatte. Ja, das dürfen wir auch in unserem Alltag dem Wort zumessen, dass es Kraft hat auch, dass es Zeugniskraft hat. Es soll uns auch Mut geben, ja, die Bibel auch zu bekennen, das Wort zu bekennen. Aber wenn man manchmal das Gefühl hat, das ist der Welt eine Torheit, sie verstehen es nicht, sie wollen es eh nicht hören, sie haben den eigenen Glauben. Ja, der Herr und sein Geist kann wirklich Wunder vollbringen. Ich möchte noch ein Lied singen vor der Predigt und vor der Sonntagsschule. Genau, das Zeichen der Zeit.
Wenn ich so etwas höre, wie das, was Richard uns vorgelesen hat, dann fühle ich mich geehrt, dass ich dieses Wort haben darf, dass ich dieses Wort kennen darf, dass ich es lesen darf, so viel, so oft ich nur irgendwie kann. Dann fühle ich mich geehrt, dass ich den Gott, den Autor dieses Wortes kenne, dass ich Jesus Christus kennen darf, dass er mein Herr ist. Und ich hoffe, es geht vielen von uns auch so. Was für eine Ehre, dass wir die Bibel haben dürfen. Sie verändert Leben, immer noch, auch heute noch. Sie verändert Menschenherzen. Das ist so deutlich geworden, auch aus diesem Zeugnis. Und auch, wenn wir gehört haben aus 1. Korinther 2, dass wir den Geist empfangen haben, der aus Gott ist. Ich hoffe, dass solche Aussagen bei uns immer wieder, immer mehr hängen bleiben. Wir haben den Geist, der aus Gott ist, in uns. Können wir erahnen, was das bedeutet? Und wir wissen, dass Jesus Christus in uns lebt, als Gläubige. Gott, der Vater. Und wir haben den Geist empfangen, der aus Gott ist. In uns wohnt der Geist aus Gott. Ich bin innerlich erschüttert über diese Aussage. Erfreut, zutiefst, auch gedemütigt, dass Gott das tut, seinen Geist in mir wohnen lassen. Es ist manchmal schier unfassbar. Und wir haben das letzte Mal von der Tempelreinigung gehört. Das passt so gut. Zeigt uns, wie gut es ist, dass unser Gott auch bei uns Tempelreinigung macht, immer wieder. Weil die Herrlichkeit Gottes, sie zieht aus dem Tempel unter Umständen. wenn es keinen Platz mehr hat für sie. Aber die Herrlichkeit Gottes kommt zurück und will den ganzen Tempel erfüllen, der Geist Gottes, so dass die Priester nicht mehr hineingehen konnten, weil der Tempel voll war mit der Herrlichkeit Gottes. Was für ein Bild für unser Leben auch. Dass es keinen Platz mehr geben kann, dass es möglich ist, dass es in uns keinen Platz mehr geben kann, einfach so, für unsere alte Natur, für unser eigenes Ego. Weil der Raum ihm gehört, dem Heiligen Geist, und ihm, Jesus Christus, und ihm, dem Wort Gottes. Das allein ist der Grund, warum wir hier zusammenkommen und Gemeinde sind. Warum wir in dieser schweren Zeit dranbleiben, weitergehen wollen, als kleine Gemeinde. Nicht aufgeben, ausharren auf ihn, weil wir um diese geistlichen Wahrheiten wissen. Der Geist, der aus Gott ist, wohnt in uns. Und die kleine Gemeinde ist Tempel des lebendigen Gottes, hier und jetzt. Ich bin von Herzen dankbar darüber. Ich möchte noch beten zum Beginn. Herr Jesus Christus, wir danken dir für alle geistlichen Wahrheiten, die wir lesen und erkennen dürfen in deinem Wort. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir, dass es Leben verändert, dass es Leben errettet aus der ewigen, tiefsten Finsternis und sie rettet und versetzt in das Reich des Lichtes, in dein Reich. Herr, wir danken dir, wir beten dich an darüber und wir wollen auch heute Morgen uns dir ganz öffnen und bitten, Herr, sprich du durch dein Wort zu uns. Offenbare dich neu in unseren Herzen. Gib uns geöffnete Augen, Herr, über all diese Wahrheiten, auch über die Wahrheit deiner Vollmacht. Unser Herr hat alle Vollmacht. Wir danken dir, Herr Jesus, und ja, sprich auch durch dein Wort zu den Kindern, hilf, dass sie verstehen, dass sie sich sehnen nach dir. Nicht irgend nach einem religiösen Tun, sondern nach dir, dem lebendigen Gott, Herr. Und dass sie ihre Herzen dir ganz geben. Amen. Ich möchte lesen aus Lukas 20, Verse 1 bis 8. Es geschah aber an einem jener Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium verkündigte. Da traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten samt den Ältesten herzu und redeten mit ihm und sprachen: Sage uns, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Auch ich will euch ein Wort fragen. So sagt mir, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Da überlegten sie bei sich selbst und sprachen: Wenn wir sagen, vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, so wird das ganze Volk uns steinigen, denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Und sie antworteten, sie wüssten nicht, woher. Da sprach Jesus zu ihnen: so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Wir befinden uns in der Passionswoche. Das Geschehen um die Tempelreinigung fand am Montag statt, nach dem Palmsonntag. Und hier befinden wir uns jetzt am Dienstagmorgen. Das zeigt uns klar und deutlich das Markus-Evangelium. Es ist Dienstagmorgen in dieser Passionswoche. Und es wird ein Tag auf den Herrn Jesus zugekommen, gefüllt mit Angriffen und Fangfragen der religiösen Elite. Und er selber wird diese gewaltigen Predigten weitergeben. Gleichnisse und Predigten, zum Beispiel die Ölbergrede an diesem Dienstag. Aber der Tag beginnt so, wie wir es hier soeben gelesen haben. Und wir merken die Stimmung. Wir merken, wir erfahren etwas über die Stimmung unter dem Volk. Dass diese Menschen sich nie getraut hätten, diese Frage des Herrn so zu beantworten. Ja, Johannes, der war ja nur von den Menschen. Das Volk war in einer empfänglichen Stimmung für das Wirken Gottes. Sie hätten sich fürchten müssen, sie wären gesteinigt worden. Wenn das Volk das gehört hätte, was sie da hätten antworten sollen. Dass Johannes der Täufer nur ein Mensch war und aus seinem eigenen Herzen gesprochen hat. Als er die Leute dringlich zur Buße gerufen hat. Tut Buße, das Reich Gottes ist nahe. Das zeigt uns etwas von der Stimmung unter dem Volk Israel. Aber ebenso bekommen wir sehr viel mit über die Stimmung bei der religiösen Elite. Ich kann euch sagen, diese Leute waren in höchster Alarmstimmung. In höchster Alarmstimmung. Sie sahen jetzt täglich diesen Jesus von Nazareth im Tempel. Das alarmierte sie aufs Höchste, beunruhigte sie aufs Allerhöchste. Dieser Mann aus Nazareth, schon nur diese Tatsache aus Nazareth. Die unterste, tiefste Stufe. Und sie wussten nicht, woher er irgendeine Bildung haben sollte. Irgendeine Bildung. Und dieser Mann wird derart empfangen vom Volk. Ich kann euch sagen, sie waren auf dem Höchsten der Anspannung. Diese religiöse Elite. Denn sie wussten nicht nur diese Umstände. Nein, sie sahen ja Jesus selber. Sie standen ja selber vor ihm unter seiner unbeschreiblichen Ausstrahlung und Autorität, mit der er auftrat. Das war eine Wucht. Es fehlen die Worte, um zu beschreiben. Wenn wir dort gewesen wären. Die Ausstrahlung Jesu im Tempel, nachdem er ihn gereinigt hat. Und seine Autorität. Das war eine einzige Wucht. Man kann es nicht anders beschreiben. Es war greifbar. Es war offensichtlich und es war nicht widerlegbar, dass der Messias in seiner Macht unter seinem Volk Israel weilte. Das war nicht zu verleugnen. Selbst unter dem einfachen Volk war diese Erkenntnis vorhanden. Und sie hatten ihm ja gerade erst diesen stürmischen Empfang als König bereitet. Und um das noch mehr zu beweisen, wie empfänglich das Volk war zu der damaligen Zeit für Gottes Wirken, für einen Mittler, der sie zurückführte zu Gott, wollen wir uns daran erinnern. Das Lukas-Evangelium gibt so viele Hinweise auch zu diesen Punkten, die so zwischen den Zeilen liegen, die wir einfach erahnen dürfen aufgrund des Wortes. Wenn wir aufschlagen Lukas 2, der kleine Herr Jesus, soeben geboren, 8 Tage alt. Und das ist klar, was am 8. Tag geschieht. Man bringt die kleinen Jungen in den Tempel, um sie beschneiden zu lassen. Erstaunlicherweise hat man herausgefunden, dass genau um den 8. Tag es am weitaus wenigsten blutet bei der Beschneidung. Und am 8. Tag brachten die Eltern von Jesus, von Nazareth, ihn in den Tempel, um ihn beschneiden zu lassen. Und wen treffen sie dann? Simeon. Simeon, einen gerechten, gottesfürchtigen Mann, der war regelmäßig im Tempel anzutreffen. Und da steht in Vers 25, und er wartete auf den Trost Israels. Oder den Tröster Israels. Das ist nichts anderes als der Messias. Der Tröster, das heißt Menachem auf Hebräisch. Und das ist nichts anderes als ein anderer Name für den Messias, für den Gesalbten Gottes. Da war dieser einfache Mann im Tempel täglich und wartete auf, was tat er? Er wartete auf den Messias im Tempel. Und dann steht, der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen hatte. Und so kam er auf Antrieb des Geistes genau zu diesem Moment in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was Brauch des Gesetzes war, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das Heil, das angekündigt ist in Jesaja. Und es wird nicht nur zum Volk Israel gesendet, sondern es ist gesandt als Heil für die ganze Welt. Und dieser Mann hat das, stellen wir uns das vor, er hatte auch den Geist, der aus Gott. Und dieser Geist, der aus Gott ist, hat ihm das ganz persönlich verheißen. Simeon, du darfst den Messias sehen. Wow. Und es hat sich erfüllt. Aber er hätte wohl kaum erwartet, dass er den Messias in diesem Alter sehen würde, in dieser Form. Aber er hat ihn sofort erkannt. Als kleines Kind, nicht da hoch zu Ross, als König. Als kleines Kind. Nun haben meine Augen dein Heil gesehen. Und genau im gleichen Moment, eine zweite Person, die Hanna, diese alte Witwe. Und von ihr steht, dass sie täglich im Tempel war. Sie wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Und um was betete sie? Um den Messias. Schicke deinen Messias, himmlischer Vater, Jahwe, allmächtiger Gott, zu deinem Volk, du siehst unsere Umstände. Sende, wie du verheißen hast, dein Heil zu uns. Denn es steht in Vers 38, auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, zu dem kleinen Kind, von dem kleinen Kind, das sie gesehen hatte. Und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Alle, die auf die Erlösung, verstehen wir das? Da waren viele Menschen, hatten genau die gleiche Haltung wie Simeon und Hanna und warteten auf den Messias. Und dann kam Johannes der Täufer, der den Weg weiter noch vorbereitet hat. Und dann kam Christus selber an die Öffentlichkeit und begann sein Wirken. Und hier sind wir am Ende seines Wirkens, in der letzten Woche. Und diese Erwartungshaltung im Volk, dieser Glaube, der da war, aber all das führte bei der religiösen Elite nur zu einem. Ihr Neid, ihr Hass, ihre Mordabsichten wuchsen ins Unermessliche. Denn sie wussten, dieser wird sie womöglich aus ihrer Machtposition, aus ihren Privilegien, aus ihrem Zugang zu Reichtum und zur Kontrolle der Menschen hinauswerfen. Das wussten sie ganz genau, dass sie unrechtmäßig handelten und an dem Platz waren, an dem sie waren. Das wussten die. Und dass der Messias vor ihnen stand. Und jetzt war er sogar täglich im Tempel unter den Menschen und er lehrte sie und verkündigte ihnen das Evangelium vom kommenden Reich des Messias auf dieser Erde. Und wenn da steht, er verkündigte das Evangelium, ist es immer wichtig, sich bewusst zu machen, was das Evangelium ist. Ganz grundsätzlich, natürlich gibt es ein Evangelium vom Reich, das gepredigt wird bis ans Ende der Erde, während der Trübsalzeit sogar. Und wir leben in der Zeit des Evangeliums der Gnade, der Gemeinde. Aber ganz grundsätzlich ist das Evangelium die gute Botschaft an die Menschen von Gott. Die gute Botschaft, die sagt, es gibt Erlösung. Es gibt Versöhnung mit Gott. Es gibt einen Weg, um Frieden zu bekommen mit Gott. In aller Ewigkeit. Das ist ganz grundsätzlich die Evangelion, die gute Botschaft für den Menschen. Und dieses Evangelium beinhaltet zwangsläufig den Weg, wie man denn zu dieser Erlösung kommt. Durch Beugung und Buße und Demütigung und Kapitulation. Nur so. Er verkündigte das den Menschen im Tempel. Das, was eigentlich Schriftgelehrte lehren sollten, Priester lehren sollten, Älteste lehren sollten. Aber anstatt das Volk zum Guten anzuhalten, zur Gottesfurcht, zum Suchen der Nähe Gottes, taten sie genau das Gegenteil dieser schrecklichen Menschen. Sie lebten die Macht und das Reich ihres geistlichen Vaters aus, Satans. Auch da finden wir einen deutlichen Hinweis früher im Lukas-Evangelium. Lukas 4. Lukas 4, dort im Zusammenhang mit der Versuchung Christi in der Wüste durch Satan. Da steht in Vers 5, da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt. In einem Augenblick. Das ist möglich. So viel Macht hat Satan. Er kann das. jemanden in einem einzigen Augenblick sämtliche Reiche der Welt zeigen. Seiner Welt. Seiner Systeme. Seiner sogenannten Herrlichkeit. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Da hat er recht. Das ist ihm, ein gewisser Raum ist ihm übergeben. Und er hat diesen Raum gestaltet nach seinen Vorstellungen. Er hat sich seine Herrlichkeit geschaffen und leitet die Menschen dazu an, diese seine Vorstellungen umzusetzen. Und er beeindruckt die Menschen mit dieser Herrlichkeit auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick. Um sie dann abzuführen und umzubringen. Christus wusste das natürlich alles. Und dann bringt er die Bedingung. Denn diese Herrlichkeit des Satans ist, wie gesagt, im ersten Moment sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Die Bedingung ist: Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Aber wisst ihr, das zeigt uns, wir sollten nicht denken, dass Satan das einzig mit Christus gemacht hat. Er macht das tagtäglich mit den Menschen, genau das. Und er hat genau das gemacht mit dieser religiösen Elite. Und er macht genau das mit der heutigen Elite. Noch und nachher. Betet mich an, ich gebe euch Macht und Herrlichkeit und Kontrolle und Reichtum. Über alle Maßen, über alle Maßen. Wenn wir die großen Menschen dieser Welt sehen, dann sehen wir hochdämonisierte Menschen. Dämonisierte Menschen. Die lächeln in die Kamera. Die treten großartig auf. Sie sind finster, finster bis zum Letzten. Das muss uns bewusst sein. Und wir wissen, wie das geht. Wir lesen es in der Bibel, wie die Menschen dorthin kamen. Und wir sind Zeugen der Endrunde dieses Systems, genau dieses Systems. Wer sich Satan übergibt, wer ihn anbetet, bekommt von ihm seine ganze Macht und Herrlichkeit. Das vierte Tier als herrschendes Reich in dieser Endrunde, wie wir es jetzt erleben. Es wird alles kontrollieren. Es wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Und Höhepunkt und gleichzeitiger Endpunkt wird der Machtrausch und Verehrungswahn des Antichristen sein, nämlich des Satans in menschgewordener Gestalt. Kurz vor diesem Höhepunkt befinden wir uns. Sonst wäre das vierte Tier nicht so klar und deutlich wahrnehmbar. Aus ihm wird dieses Horn aufsteigen. Der damaligen religiösen Elite waren die normalen Menschen genauso völlig egal, wie sie dies der heutigen weltweiten Elite sind. Genauso egal. Der größere Teil der Menschheit ist für sie nutzlose Biomasse, die nur die Umwelt belastet, die man möglichst heimlich oder weniger heimlich eliminieren muss. Das ist der Weg des vierten Tieres. Das ist sein System. Das ist sein Wesen. Genau das. Machen wir uns keine Illusion. Aber der Herr Jesus wandelte und lehrte unter dem Volk. Und er wies auch den Kleinen und Schwachen und Alten und Kranken, wie sehr er sie liebte. Können wir uns einen größeren Gegensatz vorstellen? Als das Wesen der religiösen Elite, das, was wir heute sehen, diese Bosheit gegen die Menschheit und das Wesen unseres Herrn und Heilandes, unsere Zukunft, unseres Königs. Und so versuchten diese Priester und Schriftgelehrten, Jesus abzulenken, zu stoppen in seiner Zuwendung und Hingabe an das Volk und stellten ihm diese Frage: Sage uns, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Und mit dieser Frage verrieten sie sich schon wieder gerade. Denn sie zeigt, dass sie es auch gemerkt hatten und dass sie anerkannten, dass er in Vollmacht redete und handelte. Und zwar in Autorität und Macht, die ihre eigene bei weitem übertraf. Bei weitem. Ihre eigene Macht war ihnen ja einzig und allein gegeben wegen der hohen gesellschaftlichen Stellung, in die sie sich möglicherweise selbst hineingetrickst hatten. Das war der einzige Grund, warum sie diese Macht hatten. Meinen wir, es sei anders mit der heutigen Elite? Ist genau gleich. Genau gleich. Nimm ihnen ihre Stellung und ihre Bits und Bytes für ihre Geldbeträge weg. Und sie sind niemand mehr. Niemand. Er aber, Jesus von Nazareth, er hatte tatsächlich keinen Titel. Keine Abstammung, von der diese Menschen wussten. Keine Abstammung aus hoher Sippe. Keine Karriere. Aber er strahlte Autorität und Vollmacht aus, die seine Feinde unter Umständen, ohne einen Finger zu rühren, zu Boden warf. Lesen wir das auch kurz in Johannes 18. Es hilft uns so sehr, unseren Herrn besser kennenzulernen, wenn wir auch auf diese wichtigen Punkte achten, auch in seiner Menschwerdung, in seiner Schwachheit, ihn besser kennenzulernen. Was haben wir für einen Herrn? Was haben wir für einen Herrn? Johannes 18, da kamen sie, um ihn zu verhaften und ihn gefangen zu nehmen im Garten Gethsemane, mit Fackeln und Lampen und Waffen. Und dann Vers 4, Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Was hat Jesus gemacht? Er hat gesagt, was hat er eigentlich gesagt? Jahwe. Er hat nur gesagt, das, was Jahwe ausdrückt. Ich bin, der ich bin. Das ist unser Herr. Er ist Gott, er ist Jahwe. Das ist sein Titel. Ich bin. Und diese Wucht warf diese Kriegsleute einfach zu Boden. Schon erstaunlich. Diese religiöse Elite, die merkte genau das. Sie spürte genau das. Wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Vollmacht heißt auf Griechisch Exousia. Macht ist damit gemeint. Letztinstantliche Gewalt. Recht oder Berechtigung kann es auch übersetzt werden. Oder höchste oder wieder letztinstantliche Autorität. Exousia. Jetzt möchte ich euch fragen, was wäre denn die direkt ausgesprochene einzig richtige Antwort gewesen von den Schriftgelehrten und Priestern? Was wäre die einzig richtige Antwort gewesen? In welcher Vollmacht tust du dies? Zum Beispiel, ich tue dies in der Vollmacht und Autorität Gottes, des Allerhöchsten. Ich tue dies als Gott selber, als Gottes Sohn und Messias des Gottesvolkes Israels. Und als Messias Israels habe ich mich selber erniedrigt und bin Mensch geworden, um das Volk und dazu alle Menschen zu erlösen von ihren Sünden und zu retten vor dem Endgericht Satans und seiner Dämonen. Das wäre eine einzig richtige Antwort gewesen, die sie selber hätten geben können. Der einfache Petrus hat die richtige Antwort gegeben. Der einfache Fischer. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Du bist der Sohn Gottes. Sie wollten ihn in die Enge treiben, natürlich, mit dieser Frage, als Fangfrage. Aber er fing sie ein und setzte sie außer Gefecht. Und die zuhörenden Menschen, die standen ja herum, eine große Menschenmasse, wurden Zeugen davon, wie weit der Herr Jesus ihnen überlegen war. Wie hoch überlegen er ihnen war. Und eine einzige Gegenfrage ließ sie verstummen. Sagt mir, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Christus lenkte die Frage nach der Vollmacht sozusagen um auf seinen Vorläufer, Johannes den Täufer, den Boten, der vor ihm her den Weg bereitete. Das wussten sie auch. Denn der Prophet Maleachi hat es genauso angekündigt. Und plötzlich wird er kommen zu seinem Tempel. Und sein Weg wird vorbereitet durch den Rufer in der Wüste. Ich sende meinen Boten vor ihm her, der den Weg bereitet. Und wie klug diese Frage. Ja, sagt mir, woher war die Vollmacht Johannes des Täufers? Und das wäre nämlich zugleich die richtige Antwort auf ihre Frage gewesen. Weil Johannes war sein Vorläufer. Und da gilt es das Gleiche auch für ihn, für den Jesus von Nazareth. Aber sie waren schlau genug, um dies zu merken. Und sie waren böse genug, um zu tun, als wüssten sie es nicht. Sie gaben also untereinander offen zu, dass sie schon Johannes dem Täufer nicht geglaubt und gehorcht hatten. Verstehen Sie, wird auch die Dummheit dieser Leute mit diesem Gewuschel untereinander, was sagen wir, gaben sie einander offen zu, wir haben ihm nicht gehorcht, nicht geglaubt, dem von Gott gesandten Wegbereiter Johannes dem Täufer, der sie zur Umkehr und zur Buße vor Gott rief, zur Kapitulation vor Gott, zur Veränderung ihrer Gesinnung. Nicht geglaubt, nicht gewollt, nicht gehorcht. Und Johannes der Täufer ruft ja heute immer noch genauso durch das Wort Gottes, wie auch Christus ruft. Und die Apostel rufen, dass kein Mensch erlöst werden kann von seinen Sünden, errettet vor dem Gericht Gottes, vor der ewigen Verdammnis, der nicht in seinem Innern von Herzen sich überführen lässt, der nicht von Herzen erkennt und zugibt, dass an ihm nichts Gutes ist, womit er vor Gott bestehen könnte. Es ist nicht möglich, dass jemand ins ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes eingehen wird, der nicht mit seinem Ego und Eigenwillen vor Gott kapituliert, sein Leben und Willen dem Herrn Jesus übergibt. Wenn jemand mir nachfolgen will, Lukas 9, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wie schrecklich ist das, was passiert ist. Aber die Bibel hat es angekündigt, kurz bevor Christus die Gläubigen entrückt. Kurz bevor diese ganze Kaskade ablaufen wird, die diesen schrecklichen menschlichen Satan an die Spitze treiben wird, den Antichristen. Kurz vorher wird ein gewaltiger Abfall kommen. 2. Thessalonicher 2. Und das ist das, was wir sehen. Die Bibelchristenheit, die evangelikale Christenheit, sie hat sich einen Jesus geschaffen, der ihnen nachfolgt. Der ihnen nachfolgt. Aber es heißt anders. Denn nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Auf dem Weg, den Christus uns vorgelegt hat, in seinen Fußstapfen. Aber die Priester und Schriftgelehrten wollten ihren Willen, ihre Macht behalten. Genauso wie viele, viele Menschen heute, auch viele religiöse Menschen heute. Darum sagt Christus auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, viele wollen eingehen durch die enge Pforte. Aber sie können es nicht. Sie können es nicht. Warum? Genau wegen dem. Sie wollen ihre Macht, ihre Selbstbestimmung, ihren Willen behalten. Sie möchten schon in den Himmel kommen, etwas religiös sein. Aber ganz sicher nicht ihr Ego, ihre Macht, ihren Willen. Das, was die Hohepriester, was die Elite hier alles hatte, abgeben. Sicher nicht. Auch in seiner Selbsterniedrigung, damals als Mensch, in seiner freiwillig gewählten Schwachheit war die Autorität und die Vollmacht Jesu Christi für alle Menschen wahrnehmbar. Das haben wir deutlich gesehen. Der römische Statthalter Pilatus zum Beispiel nahm sie wahr. Er fürchtete sich vor dem geschlagenen blutigen, verhöhnten Christus. Pilatus fürchtete sich vor ihm. Die Soldaten konnten ihn nur so sehr foltern und hinrichten, wegen dem Gruppendruck und dem satanischen Massenwahn, der herrschte unter dem Kreuz Christi. Wie unermesslich erst die Autorität und Vollmacht des Herrn Jesus Christus jetzt, heute. Und das ist eigentlich der Punkt meiner Predigt, der mir so wichtig geworden ist, dass wir das besser verstehen und in dieser Wahrheit leben. Wie unermesslich ist die Vollmacht, die Autorität unseres Herrn jetzt, wo er als Mensch vom Tod auferstanden ist, wo er alle Mächte der Finsternis besiegt hat und als verherrlichter Mensch und Sohn Gottes zu Rechten des Allmächtigen sitzt und thront. Wenn wir an Philipper 2 denken, er erniedrigte sich selbst bis in die tiefsten Tiefen, bis ans Kreuz. Bis ans Kreuz. Und darum steht dann, hat ihn Gott erhöht. Über alle Maßen. Das heißt eigentlich wortwörtlich, über die höchste Höhe hinaus ist Christus erhöht. Jetzt zu Rechten Gottes. Und er ist unser Herr. Er ist unser Herr. Und er ist Haupt dieser Gemeinde, dieser Christus. Matthäus 28, 18. Mir ist gegeben alle Macht, Exousia, alle Macht im Himmel und auf Erden. Das muss uns bewusst sein. Auch jetzt schon ist Christus alle Macht gegeben, auch auf dieser Erde. Die eigentliche Macht auf dieser Erde hat nicht die Finsternis und die Exponenten dieser Finsternis, diese Leute, diese Elite. Kein Satan hat die eigentliche Macht. Christus ist alle Macht gegeben. Und Paulus wusste, wie wichtig es war für die Gläubigen, das mehr und mehr zu verstehen. Dass die Gläubigen mehr und mehr diese Vollmacht Jesu Christi erkennen und verstehen. Für uns ist es wichtig, liebe Geschwister, dass wir das mehr und mehr verstehen, begreifen, zu welcher Herrlichkeit, zu welchem Reichtum und Erbe wir berufen sind, errettet worden sind. Erkennen und verstehen, mehr und mehr mit der Größe der Herrlichkeit und Autorität und Vollmacht unseres Herrn in unserem Alltagsleben rechnen. Es ist wichtig und nötig. Wir gehen wirklich auf diesen Höhepunkt zu. Ich finde keine Möglichkeit, das abzulehnen und zu sagen, nein, es geht. Natürlich passiert das und das und das, aber es könnte doch noch das und das passieren. Es gibt kein weiteres Tier nach dem letzten Tier in seiner letzten Phase. Und die ist so unübersehbar deutlich. Das Wesen des vierten Tieres, das jetzt auf der Welt wirkt. Wir können es täglich lesen, wie es sich zusammenzieht, zunimmt. Die WHO kontrolliert jetzt dann alle Staaten. Die biometrische Erfassung Land um Land um Land um Land führt sie ein. Es gibt keine andere Möglichkeit, Erklärung, um noch eine Zwischenzeit einzutreten, sagen, es wird schon wieder irgendwie wie vorher. Nein, es ist unmöglich. Aber wir dürfen uns freuen darin. Wir sollen uns freuen in diesem Moment, wenn wir eben uns bewusst machen, wer unser Herr ist. Wer in uns lebt, der Geist von Gott in uns gegeben. Christus, der alle Macht hat. ist unser Herr. Und er ist unsere Bahn, auf der wir laufen. Er ist der Weg, auf dem wir laufen. Wie sollten wir nicht ans Ziel kommen? Selbst in dieser schlimmsten Zeit, wenn Christus der Weg ist, auf dem wir gehen. Es ist undenkbar. Bleibt in mir, sagt der Herr. Das ist das Einzige, was unsere Sorge und unser Wunsch sein muss. Herr, ich bleibe an dir. Du hältst mich. Ich halte dich selber. Darf dich festhalten. Sag uns, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wir dürfen mit diesem vollmächtigen Gott und Herrn in einer persönlichen Beziehung stehen, ihn immer besser kennen und lieben lernen. Diesem Herrn dürfen wir unser Leben geben, alles, was wir sind und haben. Ihm dürfen wir dienen und müssen nicht mehr nach dem Willen der Sünde und Satans leben. Was für ein Geschenk, wenn wir nur das mehr und mehr verstehen. Ich hätte noch die Stelle lesen wollen aus Epheser 1, ab Vers 16. Ich bitte euch, das zu Hause zu lesen, wo Paulus eines seiner wichtigsten Gebetsanliegen offenbart für die Gläubigen. Wie er täglich für sie bittet um geöffnete Augen, für diese Realitäten wahrzunehmen, die Macht Gottes wahrzunehmen, zu was sie berufen sind, wahrzunehmen. Lest es zu Hause, Epheser 1, ab Vers 16. Zum Schluss möchte ich noch lesen aus 1. Johannes 3. Vers 1 und 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist es nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn es offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und in diesem Moment werden wir gleichgestaltet sein wie Christus. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, wie sollen wir uns formulieren? Wie sollen wir dir danken, Herr Jesus, für das, was du uns bist, für das, was du für uns getan hast? Wie sollen wir uns formulieren vor dir? Du kennst unser Herz, unsere Versuche, unser Seufzen auch. Und Herr, wie können wir dir nur schon dafür danken, dass der Geist, der aus Gott ist, in uns ist und für uns und mit uns betet und unser Sehnen auf dich legt, Herr. Wir danken dir, Heiland, dass du auch bei uns immer wieder Tempelreinigung machst. Durch dein Wort, durch deine Liebe, durch deine Güte, die uns zur Einsicht und zur Umkehr führt. Damit wir dir allen Raum geben in uns. O Herr, was ist das für eine Tatsache, dass wir Tempel des lebendigen Gottes sein dürfen. Wir danken dir dafür. Wir beten dich an, Herr. Und wir bitten dich, dass wir mehr und mehr zunehmen können in der Liebe zu dir. Dich lieben und noch mehr lieben, Herr. Das ist unser Gebet. Wir danken dir. Amen.
Ja, was macht es mit uns, wenn wir dürfen erkennen, aus welcher Vollmacht der Herr ist? Ja, wir dürfen. Was macht es mit uns, dass Jesus uns ist? Wir singen es im Lied 237, Jesus ist mein. Köstlichen Frieden bringt es mir ein. Leben von oben gibt es mir. Ewiges Heil, völlige Sühnung wird mir zuteil. Das passt gerade wunderbar, das Lied 237. Ja, wir stehen doch noch auf zum Abschluss. Und ich lese die Worte, wo auch der Johannes in seinem Evangelium zum Schluss als Schlusspunkt gesetzt hat und geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Ja, Jesus, wie wahr ist das, wenn alles beschrieben würde werden, was du gemacht hast mit jedem einzelnen Mensch, der dich kennt, Herr, wird jede Tat, die du tust in unserem Leben, wenn wir das aufschreiben würden, es wären Bücher, die die Welt nicht würde fassen, Herr. Deine Liebe, deine Gnade ist so gross und die fast kein Buch. Aber doch dürfen wir lesen von dem, was du hast auch in deiner Zeit auf der Erde, wie du aber auch wirst wirken in der Zukunft. Danke dürfen wir dein Wort auch haben, dürfen wir es lesen. Wir müssen auch heute dürfen lesen, Herr, wie du auch Vollmacht hast und ja, einfach auch wie du geleitet worden bist, auch dein göttliche Leiter und wie du deinem Vater gehorsam gewesen bist. Ja, und so danken wir jetzt für den Tag, den du uns noch geschenkt hast, jetzt auch. Ja, wir wissen nicht, wie viele Tage dass du uns noch schenkst. Und so möchten wir dem Bewusstsein einfach erleben, dass wir in der letzten Zeit sind, dass wir dürfen auf dich schauen und dich auch dürfen verherrlichen in unserem Umfeld. Danke, kommst du mit uns, hilfst du uns auch dabei. Ja, bist du uns auch Schutz und Geleit. So möchten wir uns dir anbefehlen am heutigen Tag und in die kommende Woche. Amen.